Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Höniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag.
Heute geht es wieder um das Thema Immobilien und wir schauen uns mal so ein bisschen genauer an, wie viel Haus ich mir eigentlich leisten kann. Je nachdem, wie viel Einkommen ich vielleicht habe oder wie so meine Lebenssituation ist, was ich dabei bedenken sollte, wie groß ja, ich das Budget vielleicht auch ansetzen müsste und ansetzen kann und ja, was man dabei noch alles bedenken muss.
Ja, genau. Wir werden starten mit ein paar allgemeinen Faustregeln und dann auf die individuelle Situation eingehen. Also die Faustregeln können erster Anhalt sein und dann, wenn man so ein Projekt aber konkret angehen will, sollte man logischerweise in die individuelle Betrachtung reingehen, damit man sich dort kein Eigentor schießt und vor allem, und das glaube ich heute das Allerwichtigste, dass wir nochmal drauf eingehen, welche Kosten man alles so mit einplanen sollte für die eigene Kalkulation, weil so ein Hauskauf ja auch einiges verändert in der Haushaltsrechnung.
Genau, los geht's. Wie viel Haus kann ich mir leisten, wenn ich ein Nettoeinkommen von 2000 Euro habe?
Genau, Dominik hat für den Textbeitrag tatsächlich mal so rausgearbeitet, was so an Faustregeln gibt. Eine Faustregel sagt zum Beispiel, dass die Monatsrate maximal 35% des Nettohaushaltseinkommens betragen sollte. Also die Monatsrate fürs Darlehen. Das heißt nicht, dass das Haus nicht mehr kosten darf. Insgesamt die Monatsrate fürs Darlehen sollte das maximal betragen. So. Das heißt, bei einem Einkommen, also bei einem Haushaltseinkommen von 2000 Euro netto, dann 35% davon wäre eine Monatsrate von 700 Euro. Und die Monatsrate bzw. der maximale Kaufpreis, der sich daraus ergibt, wenn man von einem Jahreszins von 3,68% ausgeht, Maklerkosten von 3,57%, Grunderwerbsteuer jetzt bei uns in Sachsen wäre 5,5%, Notar und Grundbuch 2%. Und wir gehen mal davon aus, dass wir kein Eigenkapital einbringen, was jetzt per se schon schwierig ist.
Ja.
So. Dann sind wir beim maximalen Kaufpreis bei 2.000 Euro Nettoeinkommen von 137.000. Wenn sich das Haushaltseinkommen verdoppelt, bei 4.000 Euro wären wir schon bei 274.000 und bei 10.000 Euro Nettoeinkommen wären wir dann bei 684.000 Euro Kaufpreis für ein Haus. Warum 35% und nicht zum Beispiel 50? Weil man zum Beispiel bedenken muss, dass noch so Sachen wie Strom, Instandhaltung etc. pp. Dazukommen. Man will vielleicht auch mal noch einen Stuhl für seinen Garten kaufen oder Grassamen oder eine Pflanze. Das heißt, die eigentlichen Kosten fürs Haus liegen dann deutlich über diesen 35%. Also Wohnen wird, wenn ich 35% vom Haushaltseinkommen nur fürs Darlehen ausgebe, kann es sein, dass mir die ganzen Nebenkosten Wohnen dann schon fast 50% meines Haushaltseinkommens einnimmt.
Genau, in der Regel ist ja auch so, wenn ich mir ein Haus kaufe, dass ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Wohnfläche zur Verfügung habe und dann natürlich auch anfange, diese Wohnfläche zu füllen und das verursacht natürlich dann auch Kosten. Dann habe ich vielleicht zusätzlich noch ein Grundstück zu dem Haus und möchte dann, wie du gesagt hast, mal irgendwelche Pflanzen einpflanzen. Und das sind dann eben Sachen, die zusätzliche Kosten verursachen, die man jetzt zum Beispiel vielleicht nicht hat, wenn man eine Wohnung hat.
Ja, genau. Da fällt mir wieder meine Wohnung ein beim Thema mehr Platz. Und der reicht dann 2 Wochen später nicht mehr. Wir haben so einen kleinen Hauswirtschaftsraum, der macht mich wahnsinnig. Dort alles reingestopft, was gerade. Ich weiß nicht, was man ohne so einen Raum mittlerweile macht. So. Früher hatten wir ja so eine ganz kleine Wohnung mit noch einem Raum. Da war das dann unser Rumpelraum, ja. War ein riesiger Rumpelraum dann. Und das Problem ist bei unserem Haushaltsraum, die Tür geht nach in den Raum rein auf und nicht auf den Flur raus. Das heißt, die Tür geht in die ganzen Sachen rein.
Dann könntet ihr ja auch gar nicht so zumüllen.
Na doch.
Dann geht die Tür ja nicht auf.
Ich kämpfe mich dann irgendwie rein. Da steht auch die Waschmaschine drin. So, und jetzt gerade vor Weihnachten, dann kommen die ganzen Pakete und wir können die ja nicht gleich auspacken. So, und dann kommen die alle da rein. Und wenn meine Frau dann da drin war, ja, dann stürzen diese Pakete um. So, und dann will Christoph abends fertig nach der Arbeit da rein in diesen Raum und die Tür geht nicht auf. So, dann geht mein Puls natürlich schon hoch und ich beiß auf die Lippe, um nichts Böses zu sagen. Und dann versuche ich irgendwie mit der Hand um diese Tür rumzugreifen und diese Pakete wieder nach oben zu wuchsen, dass ich die Tür aufkriege. So, das ist unser Hauswirtschaftsraum. Genau. Also mehr Platz, mehr Sachen. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz.
Ja.
Den Raum, den man hat, den füllt man auch irgendwie aus in der Regel. So, wie sehen denn die Zahlen in der Realität aus? Wie hoch sind die Kreditraten der Deutschen? Wie hoch sind die Darlehen in Deutschland? Hast du da Zahlen dazu?
Genau, dazu gibt es auch einige Datenerhebungen. Das heißt, genau, ich glaube, ImmoScout24 hat mal ja Zahlen aufgestellt und ausgewertet, wie viel die Deutschen eigentlich so dann als Darlehen aufnehmen. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass 38% der Befragten weniger als 200.000 Euro aufnehmen für ein Darlehen.
Ja.
49% der Befragten, also fast die Hälfte, nehmen so ein Darlehen zwischen 200.000 und knapp 500.000 auf. Und dann ganz, ganz wenige, so knapp 10%, die nehmen dann ein Darlehen von mehr als 500.000 auf. Also die meisten bewegen sich schon so im Rahmen bis 500.000 für ein Haus. Muss man ja auch gucken aktuell, wo die Immobilienpreise sind. Früher war das sicherlich noch ein bisschen anders.
Ja, wobei die Darlehenssumme ja nur die halbe Wahrheit ist. Kommt dann auch das Eigenkapital mit drauf.
Genau, weil nicht jeder wird ja 0 Euro Eigenkapital einbringen. Die meisten werden schon gucken, dass sie wegen so 10-20% mit einbringen können. Oder werden auch aus der Familie vielleicht noch ein bisschen was zusammenkratzen können. Ja.
Genau, auch dazu haben wir Zahlen. Ungefähr die Hälfte der Befragten hat unter 50.000 Euro Eigenkapital eingebracht. 25% zwischen 50 und 100.000. 14% zwischen 100 und 200.000. Und 6% haben mehr als 200.000 Euro Eigenkapital eingebracht. In der Praxis, ja, wie ist es bei uns in der Beratung, was erleben wir da? Bei uns im Osten ist es ein bisschen anders als im Westen. Wir sehen beide Seiten, weil wir ja vor Ort vor allem Mandanten, Mandantinnen aus dem Osten haben und online Mandanten, Mandantinnen aus dem Westen. Wir sehen da schon riesige Diskrepanz. Gerade wenn wir so junge Familien oder Familien so Mitte 30 beraten, die jetzt Kinder haben oder Anfang 30 und die sich ein Haus wünschen, dann ist bei uns im Osten ist es in der Regel so, dass das Eigenkapitalthema ein schwieriges Thema ist. Einfach weil das Thema Vererbung und Schenkung aus der älteren Generation da keine so große Rolle spielt. Einfach weil wir im Kapitalismus so 2-3 Generationen hinterherhängen,
ja.
Aufgrund der Mauer. So. Und das ist im Westen so ein bisschen anders oder sehr, sehr stark anders. Da erleben wir es häufiger, dass dann größere Summen aus der Generation drüber oder aus beiden Generationen drüber tatsächlich an die Familien dann geschenkt werden oder schon größeres Erbe da ist und da werden dann größere Eigenkapitalsummen mit eingebracht. Zur ganzen Wahrheit gehört dann auch, dass im Westen Immobilien im Schnitt teurer sind als im Osten. Trotzdem ist die Fähigkeit, im Westen dann Immobilien zu erwerben, in der Regel höher als bei uns in der Region.
Genau, weil so ein Familienvermögen, das vererbt sich ja auch über die Generationen hinweg und tendenziell wird es ja dann auch über die Generationen hin mehr und dann, ja, wenn man mehr Möglichkeiten hat, was mit dem Kapital zu machen, dann kommt man am Ende auch nochmal auf höhere Summen.
Ja, genau. Dann, was haben wir für Hebel, um uns mehr Haus zu leisten? Das haben wir gerade angesprochen. Das ist der Eigenkapitalhebel. Das bedeutet, ja, wenn ich merke, mein Haushaltseinkommen ist Summe X und die Darlehensrate darf maximal 2.000 Euro im Monat sein, damit das Ganze funktioniert, dann ist meine Stellschraube, die ich habe, das, was wir gerade angesprochen haben, das Eigenkapital. Und da möchte ich einfach dazu, ja, vielleicht auch ermutigen, das dann in der Familie offen auch anzusprechen. Dass, wenn man ein Haus kauft, ist keine Schande, wenn man von seinen Eltern dann fragt, ob die irgendwie helfen können, dass man diesen Hauskauf stemmen kann. Man kann ja da noch innerhalb der Familie Zinsen vereinbaren, im Zweifel, wenn man es nicht einfach so entgegennehmen möchte, dass man sagt, hier, liebe Eltern, die Bank will Eigenkapital, Summe X sehen, könnt ihr uns da irgendwie unterstützen? Was völlig normal ist, dass ich, wenn ich so in dieser Phase bin, wo ich jetzt Kinder habe, wo ich vielleicht noch nicht so lange im Beruf drin bin, wann soll ich da Zeit gehabt haben, signifikant Eigenkapital aufzubauen?
Ja.
Das Blöde ist halt gerade für Familien, wann wollen die das Haus haben, wenn die Kinder klein sind? So, und ich was vom Grundstück habe. Wenn mein Kind 17 ist, dann profitiert es vielleicht gar nicht mehr so von dem Haus mit Vorgarten, sondern würde lieber in der Wohnung in der Stadt wohnen. Ist jeder anders, aber könnte durchaus passieren.
Ja.
Das bedeutet, ist auch immer schwierig dann zu sagen, hey, wartet mal noch 10 Jahre, dann habt ihr das Eigenkapital zusammen, dann ist halt 10 Jahre Familienleben vorbei. Und da erlebt man dann halt häufig, dass so ein Hauskauf ein Familienprojekt wird, also über mehrere Generationen hinweg. Wie gesagt, bei uns im Osten ist es tendenziell schwieriger als im Westen, weil im Westen häufig mehr Kapital dann da ist, wobei wir auch in einer kleinen Blase leben logischerweise, weil bei uns verstärkt logischerweise Mandanten, Mandantinnen, Kundinnen sind mit entweder einem guten Einkommen oder einem guten Vermögen oder beiden. So, genau, aber man sieht halt schon den Unterschied zwischen Ost und West dort an der Stelle. Und gerade bei uns im Osten merkt man häufig dann auch so eine verhaltene Reaktion, wenn es darum geht, die Generation drüber mit einzubinden. Da habe ich auch das Gefühl, dass bei unseren Mandanten aus dem Westen das Thema viel, viel offener besprochen wird. So, also wie gesagt, man muss sich das ja auch nicht schenken lassen. Die Banken würde es schon reichen, wenn die einfach sehen, das Geld ist da. Und dann kann man in der Familie dann dort eine Lösung finden, wie es dann vielleicht auch mit Rückzahlung etc. geregelt werden soll. Rein finanziell könnte es natürlich Sinn machen zu warten, aber man will das ja nicht nur als Geldanlage haben, sondern auch als Lebensort. Und wenn man sagt, es wäre schön, das sofort zu haben und nicht erst in 5 Jahren, dann ja, bleibt nur zu gucken, wo man Eigenkapital herbekommt. Ja, eine andere Option ist, die Kreditrate zu senken, die Tilgungsrate zu verschieben. Gerade mit den ansteigenden Zinsen ist nicht immer unbedingt notwendig, 2% Tilgungsrate zu wählen. Also das Darlehen unterscheidet ja zwischen dem Zinsanteil der Rate und dem Tilgungsanteil der Rate. Mit dem Tilgungsanteil wird tatsächlich die Darlehensschuld getilgt. Dass zum Beispiel das Darlehen von 200.000 auf 190.000 sinkt innerhalb eines Jahres. Und der Zins ist ja die Miete an die Bank. Und bei einem annuitätischen Darlehen, was so der Standard ist, bleibt die Ratenhöhe von zum Beispiel 1.000 Euro über die komplette Laufzeit konstant. Aber da sich der Zins an der Restschuld bemisst, sinkt der Zins mittlerweile und der Tilgungsanteil kann steigen, sodass das Darlehen mit der Laufzeit, mit zunehmender Laufzeit immer schneller zurückgeführt wird. Und wo noch die Zinsen so niedrig waren, von 1% oder sowas, da brauchte man mindestens 2% Tilgungsrate im Schnitt, damit so, wenn ich jetzt Mitte 30 war, das Darlehen in einer adäquaten Laufzeit zurückgeführt wurde. Tatsächlich ist mit den steigenden Zinsen manchmal möglich, auch nur 1,5% Tilgung zu wählen, weil bei diesem annuitätischen Darlehen, bei den hohen Zinsen, es schneller dazu kommt, dass die Tilgungsrate hinten raus ansteigt. Das liegt daran, dass die Zinsen von zum Beispiel 4%, wenn ich das auf 100.000 berechne, dann sind das 4.000 Euro. Wenn ich 4% auf 190.000 berechne, dann ist es schon deutlich weniger. Na, jetzt müsste ich eigentlich rechnen. Wer denn jetzt gut im Kopf rechnen hat, der kann die Zahlen jetzt nachrechnen. Mir ist das jetzt gerade so anstrengend. Sei mir verziehen, wir haben gleich noch einen Termin und es ist unser letzter Tag vom Weihnachtsurlaub. Genau, worauf ich da hinaus will, ist, dass logischerweise die Zinsersparnis über die Darlehenslaufzeit bei hohen Zinsen größer ist als bei niedrigen Zinsen und dadurch der Tilgungsanteil schneller hinterher wächst. Deswegen kann es sein, dass ein Darlehen mit 1,5% Tilgung im heutigen Zinsniveau schneller zurückgeführt wird, als ein Darlehen mit 2% Tilgung in dem niedrigen Zinsniveau. So. Und das führt eben dazu, dass man heutzutage teilweise die Tilgungsrate auf 1,5% runtersetzen kann, und man das Darlehen trotzdem vom Ruhestand zum Beispiel zurückführen kann, wenn das das Ziel ist. So, und dadurch würde natürlich die Darlehensrate so ein Stück weit sinken. So. Ist natürlich nicht sinnvoll, gar nicht zu tilgen oder sowas, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist und das Haus mein großer Wunsch ist, alles gut. Manchmal, und das erleben wir aber auch häufig, ist, ich sag mal, reichen die Stellschrauben alle nicht aus. So, und dann bleibt mir nur, entweder an meinem Einkommen zu drehen oder an den Ausgaben, an den übrigen Ausgaben zu schrauben. So, dass ich eben sage, ich verzichte auf Urlaub oder sowas fürs Haus, auch wenn ich das immer so ein bisschen schwierig finde, aber da muss jeder seine eigenen Prioritäten setzen. Genau. Die schönste Stellschraube ist natürlich immer das Einkommen, dass ich sage, okay, ich will das Haus, das ist mein großer Traum und dafür muss ich den und den beruflichen Step noch schaffen, damit ich mit dem Einkommen dahin komme, dass ich mir das Haus leisten kann. Und die Frage ist ja immer, was muss ich dafür tun, um das zu erreichen, was ich möchte, wenn ich merke, aus der heutigen Situation heraus geht es noch nicht. So. Aber manchmal ist die Realität auch hart und man muss eben feststellen, dass es eben nicht geht. So. Und wir haben ja auch schon oft genug festgestellt, dass nicht jeder alles schaffen kann. So, dafür haben wir unterschiedliche Startchancen, unterschiedliche Bildungschancen etc. pp. Das ist gesellschaftliche Realität. Auch wenn es schön wäre, wenn es anders wäre. Gerade jetzt vor Weihnachten.
Ja, aber ich stelle mir auch gerade vor, wie Deutschland aussehen würde, wenn sich jeder ein Haus leisten könnte. Ich glaube, den Platz haben wir gar nicht.
Genau, das ist ja dann eine spannende gesellschaftliche Frage, wenn dann die Diskussionen losgehen. Nicht jeder kann sich ein Haus leisten, der 40 Stunden arbeiten geht. Wie kann das sein? Die Frage ist ja dann auch, ja, würden wir das überhaupt als Gesellschaft verkraften, wenn jeder sich sein eigenes Haus hinbaut? Deutschland ist jetzt von der Fläche auch nicht unendlich groß. Wir sind jetzt nicht die USA.
Nee, und ich finde die Wälder, die wir haben, eigentlich so ganz gut.
Ja, genau. Also, ja, wie sinnvoll ist es, dass jeder in einem Haus wohnt? Die Frage darf man ja stellen.
Ja.
So, letztlich haben wir bisher vor allem dann über Faustformeln auch gesprochen. Wichtig ist am Ende des Tages, dass du von diesen Faustformeln wegkommst.
Mhm.
So, die vielleicht als ersten Anhaltspunkt nimmst, aber dann eine realistische eigene Haushaltsrechnung aufstellst, die deinen Realitäten entsprechen. So, und na, wie eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung aussieht, braucht man, glaube ich, nicht sagen. Du nimmst einfach das, was rausgeht und das, was reinkommt, und stellst es nebeneinander. Der entscheidende Punkt ist hier beim Hauskauf, so ein bisschen zu überlegen, wie verändert sich meine Haushaltsrechnung durch den Hauskauf? Das ist dort der entscheidende Punkt. Und was wir da zum Beispiel auch häufiger erleben, dass durch den Hauskauf zum Beispiel sich bei der Mobilität was verändert. So, also wenn ich bisher in der Stadt gewohnt habe und dann rausziehe, auf ein bisschen weiter ins Umland, dann kann es halt sein, dass ich statt einem Auto zwei brauche oder statt keinem Auto eins brauche.
Ja.
So. Und wenn ich das in meiner Haushaltsrechnung vergesse, wird es dann natürlich dünn, wenn ich in meinem Haus wohne und merke, okay, ich muss nochmal 500 Euro im Monat für ein Auto ausgeben. Teilauto zu nutzen oder Carsharing zu nutzen in der Stadt ist wahrscheinlich auch einfacher als auf dem Land.
Ja.
So. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich in der Mobilität was verändert, wenn ich vorher nicht in derselben Gegend gewohnt habe wie nach meinem Hauskauf, ist relativ hoch. So, neben den Mobilitätskosten habe ich noch Instandhaltungskosten, die ich realistisch berücksichtigen sollte. Ich habe Bewirtschaftungskosten, wenn ich ein großes Grundstück habe, sollte ich mal im Baumarkt fahren und gucken, was ein Sack Erde kostet. Das ist gar nicht so günstig. So, weiß ich spätestens, seitdem wir unsere Hochbeete angelegt haben. Genau, da ist für unfassbare Summen Erde reingeflossen. Also wir sind, glaube ich, dreimal auf den Baumarkt gefahren. Beim ersten Mal haben wir so ein, zwei Säcke geholt, haben wir reingeschaut und dachte, ups, ist ja gar nichts drin. Dann sind wir nochmal, haben nochmal Säcke geholt, sind wir nochmal, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass mehrere Säcke Erde da reinpassen. Mhm. So, mit Rindenmulch und sonst irgendwas. Genau, und dann war, glaube ich, ein dreistelliger Betrag weg für die beiden Hochbeete. Und das sind zwei Hochbeete. Und wenn ich ein Grundstück habe, kann ich mehr als zwei Hochbeete anlegen.
Ja,
vielleicht habe ich auch überall schon perfekten Mutterboden, dann kann ich mir das sparen.
Das ist zweifelhaft. Die ganzen Baugrundstücke müssen ja erstmal erschlossen werden.
Ja. Manchmal und dann muss sogar noch Erde abgetragen werden und irgendwie entrümpelt werden und neue Erde hingelegt werden, damit das nicht mal kontaminiert ist.
Und dann findest du noch eine archäologische Begrabungsstätte.
Genau, Tutanchamun auf seinem Grundstück oder sein kleiner Bruder, den dann dort auskriegt.
Ja, dann verzögert sich das Ganze natürlich nochmal.
Ja, also Tipp, nicht melden, sondern auf dem Schwarzmarkt dann verhökern, dann ist das Haus bezahlt.
Ich als Archäologie-Fan bin natürlich strikt dagegen.
Ja, genau.
Gleich melden und die Leute es ordentlich ausgraben lassen. Ist schon spannend, was da passiert. Und meistens sind die auch recht schnell, weil die ja auch wissen, dass da Geld fließt.
Mein Sohn freut sich, der hat sogar überlegt, ob er sein Kindergeburtstag im Ägyptischen Museum dann verbringen will.
Ach, schön. Ja.
Wir haben uns dann doch für den Zoo entschieden.
Na, ist auch okay.
Genau,
eine Sache, die man natürlich auch bedenken muss, sind so Sachen wie Energiekosten. Wenn ich ein Haus baue, habe ich natürlich erstmal selber die Entscheidungsgewalt darüber, was für eine Art von Energiequelle ich einbaue, Wärmepumpe oder Gasheizung.
Ja.
Etc. Aber ich muss natürlich auch bedenken, dass meine Energiekosten steigen könnten, wenn ich jetzt auch mehr Platz zur Verfügung habe und ich muss mehr Räume beheizen. Weil natürlich, wenn ich ein Haus habe, muss ich auch gucken, selbst wenn ich manche Räume nicht nutze, müssen die auch eine gewisse Grundwärme haben, sonst hast du irgendwann ein Schimmelproblem. Und du hast natürlich außen mehrere Außenwände. Wenn du jetzt eine Wohnung hast, dann hast du mehrere Mietparteien, die auch mitheizen. Aber wenn du so ein einzelstehendes Haus hast, musst du schon ordentlich auch dämmen, damit da nicht so viel Energie verloren geht.
Ich stelle mir gerade vor, wie du oben beim Nachbarn an die Tür klopfst, der soll die Heizung hochdrehen.
Ja, wenn, dann würde ich unten drunter klopfen, der soll die Heizung hochdrehen, weil
es steigt nach oben.
Steigt ja nach oben.
Wie kann das sein? Ich war zwei Wochen im Urlaub, ist eiskalt.
Genau. Meine Füße sind immer so kalt und ich mag es doch nicht, mit Socken rumzulaufen.
Ja. Genau, also solche Effekte von oben drüber oder drunter, die fallen natürlich weg.
Ja.
Und das heißt, es kann sein, dass ich mein Energieeffizienzhaus hinbaue und trotzdem ähnliche Energiekosten habe wie vorher. So. Genau, also das zum Hauskauf. Und das ist, glaube ich, also was sind so die entscheidenden Punkte neben aus finanzplanerischer Sicht dann auch, dass ich dann vielleicht auch noch einen Schritt weiter gehe und überlege, nicht nur kann ich mir das Haus im Heute kaufen, sondern welchen Effekt hat das langfristig zum Beispiel auf meine Ruhestandsplanung. Was wir zum Beispiel häufig auch sehen, ist, dass ein Haushalt dann bedeutet, dass ich statt einen etwas früheren Ruhestand möglich, also vielleicht kann ich mir ohne Haus einen etwas früheren Ruhestand möglich machen und mit Haus stelle ich halt fest, okay, dann muss ich halt auch bis 67 arbeiten. Das wäre aber so der einfache Fall, wo ich dann einfach Prioritäten setzen kann. Ne? Dann habe ich zumindest eine Wahlmöglichkeit.
Ja.
Genau, also meistens ist es so, dass ein Haus zu einer finanziellen Verschlechterung führt. So, warum? Weil es eine Lebensstandarderhöhung ist. Also das, was du sagst, wenn ich vorher auf 100 Quadratmeter Wohnung mit meinen zwei Kindern gewohnt habe und dann in 120 Quadratmeter Haus mit 1000 Quadratmeter Grundstück ziehe, dann ist es logisch, dass das teurer ist. So, weil ich einfach mehr Fläche verbrauche als vorher. Wäre komisch, wenn das günstiger wäre. Zur Wahrheit gehört dann auch, das Haus steht dann in der Vermögensbilanz als Vermögenswert idealerweise, zumindest wenn es nicht in einem Dorf steht, dass der nicht mehr belebt ist in 40, 50 Jahren. Also Häuser vielleicht auch nicht zu weit draußen kaufen, damit das Risiko, also wo das Risiko besteht, dass da irgendwann mal quasi das Dorf stirbt.
Ja.
So, erst geht die Bahnanbindung weg, dann geht der Arzt weg und dann geht's Edeka weg. Das wäre suboptimal. Genau. Also nicht zu in einer zu abgelegenen Lage kaufen, damit das Grundstück billiger wird, sondern zumindest darauf achten, dass es noch ordentlich angebunden ist. Ansonsten wird sich diese Ersparnis, die man durch dieses Weit rausziehen hat, eventuell später mal in einen Nachteil verwandeln. Genau. Ja. Also gucken, was hat so ein Haus für langfristige Auswirkungen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dieses Argument, das ist dann im Vermögenswert drin, ist auch nicht immer ein Argument, weil viele planen nicht damit, das Haus zu verkaufen. Ist noch was anderes, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt das Haus mit 67, verkaufe es wieder und ziehe dann in eine kleine Wohnung. Wenn das mein Plan ist, ist es ein Vermögenswert an sich. Wenn ich vorhabe, das bis 95 zu bewohnen und dann zu sterben, dann habe ich nichts davon, dass das als Vermögenswert drinsteht. Ja. Wobei es dann natürlich auch mittlerweile Lösungen gibt. Kann auch ein Haus beleihen.
Ja, oder teilverkaufen.
Kann das teilverkaufen, kann das an eine Versicherungsgesellschaft abtreten oder sonst irgendwas. Genau. Gut. Hast du noch einen Punkt?
Nö.
Alles klar. Dann sind wir, jetzt habe ich gesagt, auch hier schon wieder am Ende angekommen, weil wir vorher schon einen anderen, haben wir vorher schon einen Weihnachtspodcast aufgenommen. Genau.
Genau.
Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ja diese Immobilienplanung ist unser täglich Brot in der Finanzplanung. Wenn ihr da Fragen habt, gerne ein Erstgespräch buchen und dann schauen wir uns das gerne gemeinsam an. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau, im neuen Jahr. Deswegen schon mal guten Rutsch ins neue Jahr.
Ah, guter Punkt. Ja. Rutsch gut rein. Und dann bis dahin.
Ciao.